Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dieser Podcast von FAMPLUS soll Sie bei genau diesem Thema unterstützen. In allen Lebenslagen immer wieder verschiedene Fokusthemen und immer wieder passende Experten. Der Podcast für Berufstätige zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dass ihr dabei seid zum heutigen Podcast. Und ganz ehrlich, ihr kennt es alle, das Handy blinkt, die Smartwatch vibriert, beim Laptop da ploppen die Mails auf in wunderbaren Tönen. Drei Menschen gleichzeitig wollen was von dir und irgendwie hat man manchmal auch das Gefühl, so richtig schafft man gar nicht wirklich was. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Das Thema ist Daueronline, wie wir in der digitalen Welt ja unseren Fokus ein bisschen zurückgewinnen können. Wunderbarer Titel, digitale Balance, die neue Gesundheitskompetenz. Und mein Gast, ja, die kombiniert Eisbaden, Achtsamkeit und energetische Präsenz. Und wie sie das macht und euch dabei helfen kann, das erklärt sie uns jetzt. Daniela Uhlmann, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, liebe Denise. So schön, dass ich heute mit dir gemeinsam über dieses wunderbar spannende Thema sprechen kann. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, und wir sind alle mittendrin in diesem Thema. Erklär uns mal ganz kurz, Daniela, du bist Speaker, Trainer und Health Coach. Ja. Und wenn dich Leute fragen, was machst denn du da eigentlich genau?
Sehr gute Frage. In erster Linie unterstütze ich Unternehmen dabei, wie die Mitarbeitenden und Führungskräfte im digitalen Zeitalter fokussiert, mental gesund und langfristig leistungsfähig bleiben. Denn die meisten Menschen sind mittlerweile chronisch gestresst und überlastet. Und genau an dem Punkt unterstütze ich die Unternehmen, damit sie auch in der Zukunft innovativ, wirtschaftsfähig und Wachstums generieren können.
Daniela, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwo habe ich tatsächlich über dich gelesen, du machst das seit 2016, kann das sein? Also war das Thema da schon wahnsinnig präsent?
Also ich mache es seit 2019 tatsächlich und ich habe ja viele Jahre auch in der Konzernwelt verbracht. Das heißt, das, was ich im Prinzip jetzt von außen her sehe oder wie ich unterstütze, habe ich vorher von innen gesehen und gemacht, also im betrieblichen Gesundheitsmanagement unter anderem. Und es ist spätestens seit der Covid-Pandemie ein richtiges Thema geworden, weil wir da ja lernen mussten, von einem Büroarbeitsplatz in einen hybriden oder Homeoffice-Arbeitsplatz zu wechseln und sich natürlich das ganze Thema digital mit Meetings online noch verdoppelt oder dreifacht hat sogar. Das heißt, wo viele Unternehmen berichten, wir haben jetzt die dreifache Menge an Meetings. Was man vorher mal kurz am Arbeitsplatz geklärt hat oder in der Kaffeeküche, das macht man heute mal schnell über eine Videokonferenz. Das heißt, spätestens seitdem, also seit 2021 ist das Thema so richtig, hat das Fahrt genommen, beziehungsweise sieht man eben auch die Konsequenzen aus dem Ganzen. Also was natürlich zum einen einen Vorteil uns bringt, immer erreichbar zu sein, von überall aus zu arbeiten, an einem kleinen Gerät das alles machen zu können, versus was sind denn die Nachteile oder die Downsides davon?
Und genau das war eigentlich somit die erste Frage, dass ich sagen wollte, eigentlich bringt diese ganze Technik ja totale Unterstützung, hat man so das Gefühl. Und dennoch hat man auch eben das Gefühl, dass man ja eigentlich immer erschöpfter wird, wie das genau zusammenpasst. Aber ich glaube, du hast es gerade schon beantwortet, ne? Man hat immer die Möglichkeit, mal schnell auf irgendwas zu reagieren.
Ja, und das ist natürlich auch der Dopamin-Kick, der dann der kommt. Ich muss mal schnell oder vielleicht verpasse ich ja irgendwas, das klassische FOMO. Und wir trainieren es ja mittlerweile auch. Wir sind ja, also es ist auch so ein spannendes Thema, denn letztendlich unsere Aufmerksamkeit ist die Währung des 21. Jahrhunderts. Das heißt, mit unserer Aufmerksamkeit verdienen Unternehmen, die Apps herstellen, die Technologien herstellen, die wir nutzen, Geld. Weil das Ziel ist immer, uns so viel wie möglich damit wir so viel wie möglich auf diesen Apps auch Zeit verbringen und auch immer wieder zurückkommen. Das heißt, klassisches Beispiel, wir müssen mal schnell noch reagieren, weil es einfach diese Fülle an Nachrichten ist, die reinkommt, also diese Informationsflut. Und das ist nämlich auch der Punkt, der uns letztendlich dann stresst, weil es einfach zu viel von allem ist, diese Dauerbeschallung, diese Informationsüberflutung. Und wir sprechen ja nicht von 10 oder 20 Nachrichten, sondern wir sprechen von 50 bis 100 Nachrichten, die jemand bekommt. Und jetzt, wie will man das denn alles managen? Es ist unglaublich und das Gehirn gerät auch immer mehr an die Grenzen seiner Belastbarkeit, weil wir so nicht gemacht sind. Unser Gehirn funktioniert ein bisschen anders, ne?
Ja, und sag mal, gibt es denn da so eine Range? Also es gibt Menschen, die sagen, also bei 30 bis 40 Nachrichten bin ich schon total gestresst und andere sagen, geil, wenn ich 150 Nachrichten nebenbei noch verarbeitet habe, war das genau mein Tag. Also sind wir da alle wirklich total unterschiedlich?
Ja, ich denke schon, aber das liegt an Folgendem. Wir lernen ja, unser Gehirn ist anpassungsfähig, was ja per se schon mal eine gute Sache ist. Das heißt, je nachdem, was wir tun, wir verändern unser Gehirn die ganze Zeit. Wenn du dich selber trainierst, weil du es musst im Arbeitsplatz, dass du ständig präsent sein musst, dass du vielleicht im Customer Service intern bist und halt einfach über Chat deine internen Kunden bedienst und sofort reagieren musst, dann ist es Teil deiner Arbeit. Und dann gewöhnst du dich ja an etwas. Ne? Das ist ja ganz normal, wenn du Dinge immer wieder machst, dann ist es für dich gar nichts Schlimmes mehr. Das ist wie wenn du zum Beispiel dich daran gewöhnst, jeden Abend ein Glas Alkohol zu trinken und dann, oder vielleicht auch zwei oder drei, wenn du weggehst, dann brauchst du vielleicht fünf, um mal was zu merken. Wie jemand auf der anderen Seite, der nie Alkohol trinkt, wie ich zum Beispiel, mir reicht dann schon ein Glas. Und genauso ist es ja auch mit dem Thema, wie viel Multitasking oder wie viele Nachrichten kann ich bearbeiten, wenn du das ständig machst, wenn du dich in irgendeiner Form daran trainiert hast darauf, ne, dann fühlt sich das so an, als wenn man das irgendwie doch kann. Und ja, dein Gehirn passt sich an, dein System passt sich an. Das heißt aber nicht automatisch, dass das so wirklich gesund ist. Ne? Wozu wir vielleicht nachher noch kommen. Also jeder ist da anders und das hängt natürlich auch ab von der Arbeits, also von den Arbeitsaufgaben. Ne? Also mit welchen Medien arbeitest du? Arbeitest du viel mit Chat und mehr mit E-Mail? Telefonierst du mehr? Das ist schon per se sehr individuell. Auch die Grenzen jedes Einzelnen sind super individuell, weil, Denise, noch ein Punkt, es kommt ja auch immer darauf an, wie gut fühle ich mich an dem Tag. Weil wenn ich in meiner richtigen Power bin, ich habe super gut geschlafen, ich habe gut gefrühstückt, habe mich vielleicht auch mit Sport vorbereitet, dann bin ich auch in der Lage, viel mehr zu leisten, geistig, mental. Ne? Dann schaffe ich vielleicht 100 Nachrichten, boom, ne? Und denke am Ende so, super. Wenn ich aber müde bin oder ne, vielleicht eh ein bisschen kränklich mich fühle und generell einfach nicht auf der Höhe bin, dann sind 40 für mich auch schon genug. Also das zum Thema auch, das ganze Bild betrachten.
Genau. Sag mal, Multitasking, du hast gerade schon gesagt, ich glaube, viele würden dann eben sagen, ja, ich kann total gut Multitasking. Warum ist das eigentlich so ein Mythos, dieses Multitasking-Ding? Spielt es so ein bisschen in das rein, was du gerade gesagt hast, Tagesform und so weiter?
Also das Thema Multitasking ist wirklich ein Mythos und es ist totaler Schmarrn, um es ganz ehrlich zu sagen. Weil wenn man sich nämlich Studien anschaut, wenn man das Gehirn lernt, wirklich zu verstehen, also die Biologie des Gehirns, wie wir ticken, psychologisch gesehen, das Gehirn, du musst verstehen, unser Gehirn ist ein krasser Biocomputer. Also wir sind eine Hochleistungsmaschine. Und wir funktionieren am besten, wenn wir uns auf eine Sache fokussieren. Egal wie lange diese Sache dauert. So, das ist unsere Stärke. Unser Gehirn ist nicht darauf gebaut und es ist auch nicht unsere Stärke, von einem Task ständig zum nächsten zu wechseln. Also dieses Context-Switching oder dieses Multitasking führt sogar so weit, dass laut Studien, wie zum Beispiel einige der Universitäten in den USA, sagen, es reduziert deine Leistungsfähigkeit um bis zu 40%. Das ist knapp die Hälfte. Wir denken,
Oh ja, das ist Wahnsinn.
es macht uns effizienter. Und das tut es natürlich in gewisser Weise auch, weil wenn wir Shallow-Tasking machen zum Beispiel, also ne, es gibt ja Dinge, da kann man einfacher multitasken als mit anderen, aber man muss verstehen, dass das Gehirn, du musst dir vorstellen, wenn du 10 Sachen gleichzeitig machst, du hast 10 offene Tabs in deinem Browser offen und jeder Tab, der offen ist, zieht Energie. Und so ist es auch im Gehirn. Jede Entscheidung, die du triffst, ich arbeite gerade an der Präsentation, dann kommt eine Chatnachricht rein, dann klingelt das Telefon. Wenn du aufhörst, das zu machen, was du machst und dich der anderen Aufgabe widmest, triffst du eine neue Entscheidung. Und wenn du das 50 Mal am Tag machst, wird das Gehirn irgendwann müde, weil dein Gehirn viel mehr Energie braucht für all diese Entscheidungen. Und unser Gehirn verbraucht 25 bis 30% Energie von unserem ganzen Körper. Das ist ganz viel. Und umso mehr verbrauchst du, und deswegen fühlen wir uns am Ende auch so erschöpft und oft mental müde und wissen eigentlich gar nicht warum, weil eigentlich haben wir ja nur Nachrichten beantwortet.
Ein krasses Bild mit den ganzen Tabs. Also Wahnsinn. Wie oft sitzt man vorm Rechner und denkt so, ich mache jetzt mal den ganzen Reiter, ich sag's mal
Ja.
mit einem alten Wort oder den ganzen Tabs, mache ich jetzt einfach mal zu. Dennoch finde ich, fühlt sich das trotzdem sehr produktiv an oftmals, oder? Wenn man so 10 Dinge auf einmal hat, aber es ist dann ja ein totaler Trugschluss, oder?
Teilweise schon, weil natürlich gibt es erstmal ein Gefühl der Befriedigung, wenn du eine Aufgabe erledigt hast. Und wenn du schnell auf eine Nachricht reagierst, wenn jemand dir eine Frage stellt, du reagierst innerhalb von einer halben Minute auf diese Frage, dann ist es ja eine erledigte Aufgabe. Das heißt, es gibt dir ein gutes Gefühl, dein Dopamin wird ausgestoßen. Und wenn du das jetzt dann 20 Mal am Tag machst oder hintereinander, dann hast du schon das Gefühl, bist produktiv. Aber das Thema ist ja folgendes. Wenn du das den ganzen Tag machst, dann sind das oft die Tage, an denen du dich dann am Abend fragst, also was habe ich denn heute eigentlich geschafft? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich produktiv war. Und deswegen sagt man auch, oder das sagen einige Experten auch, ich muss es auf Englisch sagen, an email is nothing more than another person's agenda.
Ja,
Ganz
genau.
oft der Fall, dass wir auf etwas reagieren. Und
Ja,
deswegen.
das ist. Und vor allem, man darf auch nicht vergessen, wir legen natürlich den Fokus auch auf Arbeitnehmer, Arbeitgeber heute, aber zu Hause geht es ja oft noch weiter. Ich sage mal, wie oft wartest du kurz noch, bis das Nudelwasser kocht, beantwortest schnell nebenbei eine WhatsApp und hältst quasi mit der rechten Hand dein Kind weg und sagst, warte ganz kurz, schnell noch die WhatsApp, dann mit links die Nudeln rein, dann die Fragen. Also wir sind ja eigentlich den ganzen Tag tatsächlich, gut, Nudeln sind jetzt weniger digital, aber das, was da eben noch reinkommt, man ist eigentlich den ganzen Tag immer dabei, Aufgaben irgendwie am liebsten erstmal schnell abzuhaken und möglichst drei auf einmal, ne?
Und weißt du, Denise, du hast einen so spannenden Punkt gesagt. Eigentlich zwei. Das eine ist unsere nachfolgenden Generationen, wie wir die erziehen, bewusst und unbewusst, digital erziehen. Und das zweite ist das Thema Präsenz. Und alle, die Kinder haben, wissen, was es bedeutet, präsent sein zu dürfen müssen, ob sie wollen oder nicht. Denn das ist das, was Kinder uns lehren, präsent zu sein, im Hier und Jetzt. Und das ist das, was so viele verlernt haben, weil wir ständig, weil wir jede Lücke mit irgendwas füllen wollen. Wir trainieren unsere Aufmerksamkeit eigentlich nicht im positiven Sinne, sondern eigentlich im negativen Sinne, indem sie immer kürzer wird. Und das ist natürlich eine unterbewusste Entscheidung, die wir treffen, weil wir so programmiert werden, im Prinzip durch das, was im Außen passiert, durch diese ganzen Technologien, die wir ja nutzen müssen oder dürfen. Und das ist ja auch ein Privileg ist, Technologien zu nutzen. Aber das ist nämlich die Downside. Wir schaffen es nicht mehr. Schau, die digitale Welt, Denise, die ist auch viel schneller als die analoge Welt. Überleg mal, wir sind auch mit KI. Wir haben ein Problem oder eine Frage. Und wir wissen, mit KI bekommen wir innerhalb von 3 Sekunden oder wenn es ein längerer Text ist, 10 Sekunden eine Antwort. Wir werden darauf trainiert, dass wir immer sofort eine Antwort erhalten. Also dieses Instant Gratification. Viel schneller noch, als wenn ich jemanden anrufen muss und so. Und das ist auch das, was uns was den Fokus so verändert oder diese Aufmerksamkeitsspanne so verkürzt, weil wir eben lernen, wir können sofort reagieren und wir kriegen sofort das, was wir in dem Moment brauchen. Und deswegen ist es auch viel einfacher, das Telefon mal schnell in die Hand zu nehmen, weil wir ja garantiert irgendwas damit machen können. Und es gibt tatsächlich einen coolen Begriff, ich weiß nicht, ob du den nachher noch ansprichst, aber das nennt sich Popcorn Brain.
Oh, okay. Nein,
Und
erzähl.
das hat ein amerikanischer Psychologe entworfen, oder dieser Begriff ist auch, also wird auch offiziell genutzt. Das bedeutet, dass dein Gehirn wie kleine Popcorn-Gehirne, also dein Gehirn selber, weil durch die ganzen Gedanken immer wieder aufpoppt, wie Popcorn in einem Popcorn-Automaten. Das heißt, dass die ganze Zeit kleine Gedanken hochgehen. Was bedeutet das genau? Wir stehen, wie du gerade sagst, wir warten, wir kochen. Nebenbei ist die Tochter, die möchte Aufmerksamkeit haben. Dann fällt uns noch ein Task ein, wir müssen auf jemanden reagieren. Wir gehen ans Handy. Oder wir stehen, Klassiker, wir stehen an der Schlange im Supermarkt. Vielleicht eine halbe Minute, was machen die meisten Menschen? Wir haben das Telefon in der Hand. Oder wir warten auf den Bus. Wir haben das Telefon in der Hand. Oder noch schlimmer, sieht man auch immer mehr, wir laufen auf dem Gehweg mit dem Telefon in der Hand. Ne? Also das ist wird immer mehr so zur Normalität irgendwo.
Ja.
Und das kann
Aber
man.
was haben wir denn bitte vor diesen ganzen Smartphones, was haben wir denn da gemacht? Also ich bin auch Ende 40 und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern oder es wäre furchtbar für mich, darüber nachzudenken, ohne dieses Smartphone zu sein. Was haben wir denn vorher gemacht? Haben wir dann einfach an der Bushaltestelle gestanden und unsere Umgebung wahrgenommen oder wie war das?
Das vielleicht zum einen. Zum anderen haben wir die Menschen beobachtet. Das, was im Umfeld passiert. Wir haben auch mehr mit Menschen gesprochen. Was heißt wir? Die Menschen. Jetzt ist ja immer mehr Kommunikation. Jeder ist ja für sich und jeder hat die ganze Zeit seine Earphones, ne, hat Musik an oder hört einen Podcast. Also ganz wenig Menschen laufen ja wirklich durch das Leben oder den Alltag und sind offen für das, was im Außen passiert. Also wir nehmen die andere Person wahr. Heutzutage ist es nur noch ich und mein Gerät ganz oft. Und das ist tatsächlich, finde ich, total traurig, dass das so einen Weg jetzt auch nimmt. Und ja, es ist komisch. Wie war es vorher? Wir haben gelesen. Ich habe früher auch viel mehr gelesen. Also hatte ich natürlich auch einen Commute, den ich so jetzt nicht habe, weil ich jetzt mit dem Fahrrad fahre zum Beispiel. Aber da hat man die Zeit anders gefüllt. Und wir hatten auch eine längere Aufmerksamkeitsspanne. Wir konnten länger einfach mal stillsitzen oder beobachten, was um uns herum passiert, wahrnehmen, was um uns herum passiert. Heutzutage sind die Ablenkungen, du musst dir vorstellen, das ist wie in einem Süßigkeitenladen. Und dann stehst du da drin und wirst die ganze Zeit lockt dich irgendwas, ne? All diese tollen Apps auf dem Handy, das, was in der Arbeit wichtig ist. Und das ist so verlockend, das ist total schwer, da auch drauf zu verzichten. Und das ist auch nicht die Schuld jedes Einzelnen. Keiner hat Schuld. Das ist etwas, was ein gesellschaftliches Problem geworden ist, weil wir einfach so trainiert werden. Durch das, wir sind ja ein Teil davon. Wir können ja nicht sagen, wir lassen die Handys wegfallen oder darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, die Technologien nicht zu nutzen, sondern es geht darum, zu lernen, wieder bewusst unsere Aufmerksamkeit zu steuern auf das, was wir tun wollen in dem Moment und es auch bewusst zu tun.
Und deswegen freue ich mich schon auf die drei Soforttipps, die du uns gleich noch gibst. Vorher würde ich gerne noch du hast gerade KI gesagt, ja, diese eine Sache ansprechen. Das ist ja, man kann auch wirklich sagen, Fluch und Segen zugleich. Also ich wüsste jetzt schon gar nicht mehr, was man ohne KI gemacht hat, und gefühlt ist das ja seit ein, zwei, ja, 2 Jahren würde ich jetzt mal sagen, so im alltäglichen Gebrauch eigentlich mit drin. Fluch und Segen. Und jetzt wollen wir eben auch darüber sprechen, wie geht man damit um? Du hast es gerade schon gesagt. Ich würde vielleicht noch eine kurze Sache mal ansprechen wollen. Und zwar ich als Arbeitnehmer. Ich sitze in einem großen Unternehmen und diese ganzen digitalen Dinge prasseln auf mich ein. Hier nochmal schnell, dann kommt noch KI dazu. Wie weit bin ich denn selbst dafür verantwortlich, ja, mich darum zu kümmern, dass ich da nicht komplett untergehe? Oder wie weit würdest du sagen, haben auch Unternehmen eine ganz große Verantwortung für ihre Mitarbeiter?
Spannende Frage. Ich sehe die Verantwortung in beiden Händen. Zum einen hat natürlich das Unternehmen die Verantwortung dafür, die Mitarbeitenden zu stärken oder aus meiner Sicht Unterstützung zu leisten, dass der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende oder Führungskraft wirklich volle Leistung erbringen kann im Büro. Und da gibt es Dinge, die man tun kann im BGM, in der Prävention zum Beispiel. Und natürlich ist es zum einen die Technical Skills, die wichtig sind, wenn ein Unternehmen KI einführen, Prozesse automatisieren, Transformation generell, musst du natürlich den Mitarbeitenden mitnehmen, schulen, dass er diese Techniken lernt zu nutzen oder diese Prozesse oder Tools generell. So, auf der anderen Seite hat auch der Mitarbeitende aus meiner Sicht viel mehr Verantwortung. Und es ist total spannend. Ich hatte letzte Woche tatsächlich dazu bei einem Kunden einen Vortrag gehalten. Und wenn man überlegt, vor 20 Jahren oder vielleicht noch viel früher auch, da hatten viele das Gefühl, und da war es auch ein bisschen anders, da war viel mehr Verantwortung auch in der Führungskraft gelegen oder im Unternehmen oder im Arbeitgeber, und der hat sich um mich gekümmert, ich hatte meinen Entwicklungsplan und er hat mir gesagt, was ich machen muss, ne, also auf diese selbstständige Arbeitsweise, was natürlich auch abhängig ist von jeder Position. Und heutzutage ist es halt anders. Heutzutage musst du dich selber auch viel mehr kümmern. Und ich merke ganz oft im Arbeitskontext, dass Mitarbeitende sagen zu mir oder Teilnehmer in meinen Vorträgen, ja, das ist alles schön und gut, aber ich schaffe das gar nicht im Alltag umzusetzen. Ich habe keine Zeit, ich habe zu viel Arbeit, bin überloaded. Ja, das kann ich verstehen. Und wenn die Führungskraft da keinen Fokus darauf setzt, ne, das ist auch das Thema Fürsorgepflicht im Zuge der mentalen Gesundheit oder generell, ne, Gesundheit, das sieht ja auch jede Führungskraft anders. Trotzdem bist du für dich selber verantwortlich. Und also jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich in erster Linie. Es gibt Dinge, die du, Circle of Influence, die du für dich tun kannst, auf die hast du Einfluss, die kannst du kontrollieren. Und das ist zum Beispiel auch das Thema KI. Du kannst für dich kontrollieren oder beeinflussen und sagen, okay, wir haben jetzt dieses neue Tool bekommen, ich tue mich da reinwursteln, ich nehme mir Zeit, ich baue das ein. Du kannst auch was für dich tun, indem du lernst, besser damit umzugehen. Und es hört ja nicht mit der Arbeit auf. Es ist ja dieses ganze Bild. Also zum Beispiel, es ist auch wichtig, was tue ich vor der Arbeit, welche digitalen Gewohnheiten habe ich nach der Arbeit. Es ist ja nicht nur das, was am Arbeitsplatz passiert, sondern es ist ja das Big Picture. Und dein Schlaf hat einen großen Einfluss auf deine Leistungsfähigkeit, auf deine Wachheit, genauso wie digitale Medien und dein Arbeitsplatz die ganze Zeit sitzen, einen Einfluss hat auf deine Gesundheit. Also es ist ein Zirkel, man muss alles im Gesamtbild immer betrachten. Und du als Mitarbeitender, also so sehe ich das, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und du darfst dich auch um dich selber kümmern, mit dem, was du für dich machen willst. Ob das jetzt Sport ist, ob das Ernährung ist, ob das wissend ist, dass ich digital freie Oasen mir in meinen Alltag einbaue, Hobbys habe außerhalb der Arbeit. Und deswegen, um die Frage zu Ende zu bringen, ja, es gibt die Pflicht des Arbeitgebers, da zu unterstützen. Und das machen die einen mehr als die anderen Unternehmen. Und dann gibt es aber auch den Mitarbeitenden auf der Seite, der auch ein Stück weit selber da in die Aktion und vor allem Verantwortung tragen kann oder für sich übernehmen kann, sagen kann, okay, ich merke, da rutsche ich ein bisschen weg. Jetzt schaue ich mir das Thema mal genauer an. Und ja, es ist auch ein Generationsthema, weil die Babyboomer oder die danach kommen, die sind natürlich anders aufgewachsen und viele fühlen sich auch überfordert und sind auch, ja, es ist, weil der Speed hat so zugenommen. Weißt du, es wird alles immer schneller. Und das Paradoxe an der Sache ist ja, wir glauben, dass die KI uns effizienter macht. Und ja, sie ist unglaublich intelligent, sie ist unglaublich schnell, sie hat viele Dinge, die sie uns abnimmt und die sie für uns ersetzt, also die wir gar nicht mehr tun müssen. Aber gleichzeitig wird sie auch nie den Menschen ersetzen. Also umso intelligenter die KI wird, und das wird sie immer mehr. Ich arbeite jetzt seit 2 Jahren sehr intensiv mit ihr und ich merke auch, wie sie sich verändert in ihrer Sprache und es ist super faszinierend. Auf der anderen Seite werden menschliche Skills wie Empathie, wie Mitgefühl, wie Kreativität, ne? Solche Skills immer wichtiger im Arbeitsalltag, weil sie nämlich genau so, weil du dich so als Mensch genau dann unterscheidest von der KI. Weißt du? Das
Klar,
ist
genau das ist
das.
es.
Und ja.
Genau, da wäre nämlich auch mal die Frage, also so Phänomene wie den Handy-Daumen oder hinten diesen Knubbel im Nacken, weil man ständig den Kopf unten hat und auf irgendwelchen, aufs Handy oder so zum Beispiel guckt. Aber gibt es auch psychische Krankheiten oder ja, nicht unbedingt Krankheiten, aber Defizite, die auftauchen durch diese extreme Schnelligkeit der ganzen Digitalisierung.
Ja, viele Menschen sind mittlerweile extremst gestresst. Also Stress per se ist ja auch so ein Buzzword, was irgendwie jeder nutzt. Ich fühle mich gestresst. Aber es ist das, was ich eben schon gesagt habe. Unser Gehirn, das klingt jetzt als sehr biologisch, aber wir sind, wenn man selber lernt, sich zu verstehen, wir sind ja so nicht, unser Gehirn hat sich ja nicht verändert in 2 Millionen Jahren, seitdem es den Menschen auf dieser Erde gibt. Das heißt, ja, es macht, viel mehr Menschen haben Leiden an depressiven Störungen. Angstzustände ist ein Riesenthema. Stress per se. Du musst dir vorstellen, Denise, wenn du schon allein die Präsenz deines Telefons kann Stress auslösen für dich. Da gibt es Studien dazu. Es macht ja was mit dir. Wir sind viel mehr ja auch im Stress, im chronischen Stresszustand, viele Menschen. Das heißt, es wird mehr Cortisol ausgeschüttet, mehr Adrenalin. Was bedeutet das? Wir sind ständig on, wir sind mental erschöpft irgendwann. Wir haben etwas, was sich Decision Fatigue nennt. Das heißt, wir können auch keine Entscheidung mehr so richtig treffen, weil wir ja eh 50.000 Entscheidungen am Tag treffen müssen. Also das sind alles so Dinge, die, Burnout ist ja mehr auf körperlicher Ebene, aber es sind alles Conditions, wenn man so schön sagt, die immer bewusster auch in die Gesellschaft treten, die halt auch immer bekannter werden durch die Krankheitszahlen und dass die Psyche ja ganz vorne steht.
Genau, ja, und dann ist es wahrscheinlich auch so, wenn ich gestresst bin, du hast gerade das Thema Schlaf schon angesprochen. Schlaf ist ganz wichtig für unsere Gesundheit, aber der wird wahrscheinlich durch diesen Stress, den ich jeden Tag habe, dann auch wiederum gestört. Somit kann ich über Nacht nicht regenerieren und trage diesen Stress, dieses Defizit wieder in den nächsten Tag. Und das kann schon mal richtig böse enden, ne?
Ja, und das kommen wir wieder zum digitalen, also das Thema per se von heute, digitale Medien. Was ist zum Beispiel so ein klassischer Schlafstörer? Also was sollte man, das heißt sollte, darf jeder für sich entscheiden, aber über was sprechen Experten immer? Was sollte man wirklich vermeiden, ist die letzten 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen nicht mehr ans Handy zu gehen. Weil diese Dauerbeschallung, dieses Scrolling, dieses YouTube-Video schauen, was macht das mit dir? Zum einen durch das blaue Licht verhindert das die Produktion von Melatonin. Das ist dein Nummer 1 Schlafhormon. Wir brauchen das als Menschen. Wir brauchen Melatonin, um zur Ruhe zu kommen. Zum Zweiten, diesen Input, den du aufnimmst in dem Moment. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Was nehme ich an Input auf? Das macht uns oft wacher und löst vielleicht irgendeine Art von Nervosität oder Stress aus oder ein negatives Gefühl. Man fängt an, sich zu vergleichen. Ist ja immer Irgendjemand ist ja immer, hat es irgendwie besser, ist reicher, ist schöner, ist erfolgreicher. Und das macht ja was mit uns. Und das heißt, viele Menschen fühlen sich dann körperlich erschöpft am Abend, aber geistig oder mental so wach, dass sie gar nicht schlafen können. Und das ist genau das Thema mit den digitalen Medien, dass, wenn man versuchen kann, das einzugrenzen und sagt, okay, ich nehme bewusst die letzte Stunde vom Schlafengehen Abstand. Also das heißt, ich höre mir vielleicht eine Meditation an oder ich höre langsame Musik an oder ich lese. Also bewusst diese Distanz zu finden, da kannst du schon mal was Gutes für deinen Schlaf tun, weil du dem Körper die Möglichkeit gibst, runterzufahren. Und den Geist, überleg mal, du hast ja so viele Eindrücke, die den ganzen Tag auf dich einprasseln. Der Geist muss das ja alles verarbeiten. Und das macht er im Schlaf. Und deswegen ist der Schlaf, und umso älter wir werden, es ist tatsächlich so, umso, der Schlaf ist immer wertvoll. Wir schlafen ein Drittel unseres Lebens, aber es wird immer wertvoller, weil es, wie du gerade sagst, sich durch deinen ganzen Tag zieht. Du fängst dann an, du bist müde, fängst an, ungesunder zu essen, der Körper braucht mehr Kohlenhydrate, dann bist du wieder, Insulin geht hoch, runter, dann bist du wieder ständig abgelenkt, also brauchst mehr Kaffee. Also das ist so ein spannendes Thema.
Ja,
Es zeigt auch,
total.
es ist alles verbunden miteinander. Also man kann eine Sache nicht separat sehen. Am liebsten muss man an allen Schrauben drehen, aber das ist
Ja.
natürlich nicht auf einmal, aber man muss immer das und man darf immer das ganze Bild sehen.
Ja, genau. Aber wir halten schon mal fest, ein absoluter Profi-Tipp und wirklich so einleuchtend, bildschirmfreie letzte Stunde vor dem Schlafengehen eigentlich. Also da machen wir schon mal ein dickes Ausrufezeichen hinter. Wo wir gerade dabei sind, hast du noch so einen Sofort-Tipp, wo jeder Digital-Junkie, sag ich jetzt mal, eigentlich schon eine große Wirkung erzielt und sofort heute anfangen könnte?
Ja, Nachrichten und Signaltöne auszustellen.
Oh, okay.
Das ist was, was ich mittlerweile seit 9 Jahren praktiziere und es ist einer der großen Game Changer gewesen für mich,
Okay. Also
weil
das heißt einfach alle Töne, also das Handy quasi auf stumm zu schalten.
so wie es für dich funktioniert natürlich, ne? Ich habe das
Ja.
persönlich für mich so gemacht, also ich sehe auch, ich muss in eine App reingehen, um zu sehen, ob es da Neuigkeiten gibt. Also ich habe auch die Bildschirm-Notifications für mich alle ausgestellt, für mich persönlich. Es gibt auch viele
Okay.
Menschen, die machen das schon, aber das ist wirklich das macht einen Unterschied, weil jedes Piepen, jedes Vibrieren dich ablenkt. Auch wenn du gar nicht dahin gehst, du siehst, dein Gehirn nimmt nur wahr, das ist ein Impuls. Spannendes sein, ne? Das heißt, du wirst sofort unterbrochen von dem, was du machst. Kommen wir wieder zum Thema Fokus. Das heißt, am besten alles, was sich stört, ausstellen im Rahmen der Möglichkeiten. Es gibt ja verschiedene Modis, die man auf dem Handy einstellen kann und man kann auch sagen, okay, diese Person muss unbedingt durchkommen, gerade beim Telefonieren auch. Man kann das individuell einstellen, aber das macht einen großen Unterschied, einen Riesenunterschied.
Daniela, jetzt fällt mir zum Beispiel eine Sache. Also ich frage für einen Freund, Homeoffice seit Corona in vielen Familien einfach da und na gut, ich frage nicht für einen Freund, eigentlich frage ich für mich selber. Denn mein Mann hat immer, wenn die Kinder nicht da sind, seine Bürotür offen und er hat eigentlich einen schönen Ton für seine E-Mails, die er bekommt. Das sind pro Tag so um die 80, würde ich jetzt mal sagen. Jedes Mal, wenn dieser Ton, Ping, ein ganz leichtes, schönes Ping, löst das sofort was in mir aus? Ich könnte jetzt gar nicht sagen, negativ oder positiv. Ich habe ja auch mit seiner Arbeit nichts zu tun, aber es ist immer ein Hinhörer, es ist immer, ich kann mir das gut vorstellen. Also das heißt, auch beruflich könnte ich, und da ist die Frage, wie gehen Arbeitgeber damit um, könnte ich tontechnisch alles Mögliche ausstellen.
Genau, richtig. Genau, du hast es erfasst.
Okay.
Das ist ein Grund, weil du kannst zum Beispiel beim E-Mail-Eingang sagen, dass ich den Ton ausstelle und ich sehe am besten auch die E-Mail-Vorschau, wenn die E-Mail reinkommt, was ja bei Microsoft, ne, 365 geht, das auszustellen. Es macht so einen großen
Keine,
Unterschied, wirklich.
ja,
Gerade für
das
die
glaube
Kurzphasen,
ich.
also die Zeit, wo du dich wirklich auf eine Sache fokussieren musst. Es lenkt ihn vielleicht nicht ab. Oder vielleicht schon, aber dich lenkt es ab in dem Moment, weil du nimmst es nämlich wahr. Und wenn du gerade mit irgendwas beschäftigt bist, vielleicht, dann wirst du rausgerissen aus deinem Flow. Ist ja wie wenn der Postbote klingelt, ne? Und du musst,
Ja.
auch wenn das nochmal ein lauterer Ton ist.
Genau so ist es. Also sind wir schon beim zweiten Tipp: Nachrichtentöne zum Beispiel einfach auf stumm schalten und dann eben gucken, lohnt sich das langsam anzufangen oder sagst du, nee, wenn muss man total radikal sein? Also dann sollte man wirklich von 100 auf 0 gehen oder darf jeder sein eigenes Tempo haben?
Da darf jeder sein eigenes Tempo haben, denn es funktioniert für jeden was anderes. Die einen sind radikal, die löschen diese Apps, also jetzt zum Beispiel auch Social Media zum Beispiel. Die anderen sagen, okay, ich reduziere das langsam. Der Punkt ist ja der folgende. Wir wollen ja nicht ohne diese Technologien leben. Ohne das Smartphone geht es ja nicht mehr. Das heißt, was dürfen wir lernen, ist unser Verhalten zu verändern. Gegenüber dieses Smartphones zum Beispiel. Und das macht man nicht, indem man das Ding verbannt. Das ist ja wie beim Essen auch. Ne? Wenn du eine Weile auf Zucker verzichtest, das läuft super, während du auf Zucker verzichtest, aber dann denkst du wieder anfängst. Ne? Das heißt, warum nicht einfach langsam machen, so wie es für dich funktioniert. Aber auch das ist super individuell. Ich habe das damals radikal für mich so gemacht. Für mich funktioniert dieser Weg am besten. Aber das ist mein Weg. Für andere funktioniert es eben nicht. Und man darf auch immer schauen oder muss schauen, was ist der Arbeits, wie ist das Arbeitsumfeld jeder Person. Es gibt Personen, ich arbeite viel auch für Assistenzen im Arbeitskontext, die müssen ja auch viel mehr intern erreichbar sein. Das heißt, die haben das Gefühl, die Töne müssen anbleiben. Aber auch das, die Frage ist ja, musst du wirklich immer sofort reagieren? Also ist es eine Erwartungshaltung von deinem Arbeitgeber, von deiner Führungskraft, oder ist es eine Erwartungshaltung, die du dir selbst gesetzt hast? Sich selber zu hinterfragen. Warum will ich jetzt meine Chats prüfen? Will ich sie prüfen, weil ich wirklich dringend auf etwas warte? Oder weil mir irgendwie gerade langweilig ist? Oder ich bin gerade ein bisschen gestresst und ich will mich ablenken? Das ist ja auch so das Thema sinnloses Scrolling. Das ist auch ein Prozess, sich damit zu beschäftigen. Das ist ja etwas, das kann man auch nicht von heute auf morgen verändern. Aber dieses Bewusstwerden erstmal, aha, was mache ich denn überhaupt? Und deswegen, jeder Weg ist individuell. Für die einen funktioniert das komplett. Es gibt auch richtig coole Apps, wie zum Beispiel OneSec. Die nutze ich oder empfehle ich selber immer sehr gerne. Da
Wie
kann
heißt die genau?
also ONESEC, SEC.
Ja.
Da
Sowas
ist
wie
die
eine
Firma.
Sekunde
Richtig,
übertrage
genau.
mal.
Und
Kommt
da.
übrigens alles als Link hier unter diesem Podcast. Dann könnt ihr reinklicken, könnt euch nochmal informieren. Also One Sec, eine Sekunde.
Genau, und das heißt, wenn du praktisch den Impuls verspürst, auf eine App zu klicken, dann geht so ein Fensterchen auf und du musst eine Sekunde lang atmen. Fühlt sich sehr lange an, diese eine Sekunde. Und dann manchmal kommt auch eine Frage, die dich zur Reflexion bringt. Was willst du jetzt wirklich? Also weißt du, worum es geht, Denise? Es geht darum, im Englischen würde man sagen, diesen Raum zu kreieren. Diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und diesen Raum dürfen wir lernen, mehr zu öffnen, weil das ist nämlich dieser Raum, wo du plötzlich merkst, okay, muss ich jetzt wirklich sofort in die Reaktion gehen oder brauche ich nicht doch vielleicht was anderes? Und oft steckt nämlich was ganz anderes dahinter, hinter diesem Impuls zu reagieren.
Total krass. Ich habe mit meinem Mann in Vorbereitung auf diesen Podcast, wir haben auch über dieses Thema gesprochen und dann haben wir auch gesagt, es ist so krass. Also du würdest eher deinen Hausschlüssel zu Hause vergessen als dein Handy. Ja, und dann aber immer der Gedanke, wenn du nicht zuerst daran denkst, oh Gott, jetzt kann ich ja gar keine E-Mails abrufen, während ich mal unter uns an der roten Ampel stehe, sondern im zweiten Step kommt ja dann, oh Gott, dann kann mich gar keiner erreichen. Die Kinder wissen nicht, wo ich bin. Vielleicht haben die in der Zeit was. Also man ist ja so Sklave dieses Handys. Und ich sage dir eins, auch wenn ich überhaupt nicht die Chance hätte, während wir hier aufzeichnen, an mein Handy zu gehen, E-Mails zu beantworten. Wir sehen uns ja per Video, ihr könnt es nicht sehen, aber hier liegt es, ja, direkt neben mir. Totaler Schwachsinn. Ich kann es eh nicht benutzen, aber man hat es immer am Mann. Das ist ein totaler Automatismus und wirklich krass, muss ich sagen. Und das hat sich, glaube ich, oder unsere Kinder, die nächste Generation, wächst eben damit auf. Die haben ja schon ab der, naja, fünften, sechsten Klasse, würde ich mal sagen, sind die das ja auch gewohnt, das Handy mitzunehmen, weil sie ja dann auf die weiterführende Schule gehen und ja unbedingt erreichbar sein müssen, falls mal der Bus nicht fährt. Eigentlich totaler Irrsinn, oder?
Total. Und jetzt kommen wir zu einem anderen spannenden Punkt. Das ist nämlich die nachfolgenden Generationen. Und wenn man sich zum Beispiel Gen Z anschaut, die sind in ihren 20ern, weißt du, wie viele mittlerweile sich mental krank fühlen, gestresst sind, Angstzustände haben, weil im Unterschied zu uns, ich meine, ich bin jetzt Anfang 40, wir sind ja ohne aufgewachsen. Wir können das auch besser deuten, ne, was die sozialen Medien mit uns machen. Aber diese Generation hat ja diese Lebenserfahrung auch gar nicht. Das heißt, sie interpretieren ja auch die Dinge viel, viel anders, viel mehr anders. Das heißt, die Vergleiche sind da, man psychologische Probleme, Depressionen. Also ich kenne genug Beispiele, wo mir das Menschen gesagt haben in dem Alter. Und da gibt es auch Studien dazu. Und bei den ganz Kleinen ist es ja nochmal ein anderes Thema. Ich meine, und da finde ich auch, das Verhalten der Eltern macht so einen großen Unterschied. Trotz alledem macht es natürlich noch viel mehr einen Unterschied, dass sie auch diese Bildung in der Schule haben. Und es gibt ja einige Länder, unter anderem auch Australien, ich glaube England, die soziale Medien bis 16 verboten haben. Das heißt, du darfst vor 16 gar keine sozialen Medien anschauen. Und weil die, das ist so spannend, siehst du bei meiner Nichte auch, ne? Die schafft es nicht, den Aufmerksamkeit, den Fokus zu halten. Das Ding, die ist nicht, es ist, ne? Also das ist, man oft spricht man von ADHD zum Beispiel, also nicht bei ihr, aber generell, ne? Weil die sind, die werden so trainiert und sie sehen es bei uns Erwachsenen. Das ist auch
Ja,
alles
und
das.
das ist ja auch dieses Thema Social Media, was sich total verändert hat. Ich sag mal, Mitte 20, habe ich bei Facebook, und das ist über 20 Jahre her, mal ein tolles Foto hochgeladen mit dem Standort, wo ich gerade war, ne? Dann hat man das gemacht. Heutzutage, das ist ja schon alter Hut für die jungen Leute. Facebook viel zu langsam. Ich habe mir jetzt Snapchat und TikTok runtergeladen, damit ich weiß, was bei meinem ältesten Sohn mit 19 alles Sache ist, ja. Und über WhatsApp brauche ich mit dem gar nicht mehr zu kommunizieren. Es wird per Snapchat gemacht, mal ganz schnell zack, was abgesetzt, drei Worte. Also auch da hat sich ja schon wahnsinnig viel verändert, so zwischen dieser einen Generation, die jetzt zwischen mir und unseren Kindern liegt, sage ich mal, ne? Ist denn Social Media, kann das denn trotzdem was Gutes sein?
Es kann natürlich was Gutes sein, wenn man die richtig, wenn man es zu dem nutzt, was es eigentlich ist. Ne? Es gibt mir, ich nutze es als Informationsquelle, als Nachrichtenquelle, ich nutze es zum Lernen von Dingen. Also man hat ja alles auch, man hat ja alles on the fingertip. Man kann sich ja super viel aneignen. Dafür muss man eben auch gewisse, sich ein Umfeld schaffen, also ein Feed schaffen im Social Media, wo man eben diese Quellen auch anzapft und sich nicht alles Mögliche anzeigen lassen kann. Weil man kann ja, es ist ja oft auch gar nicht, also es ist ja wie mit der KI. Die Information, die sie dir bringt, auch kritisch zu hinterfragen. Ist das jetzt wirklich richtig, was sie mir da sagt? Und genauso ist es ja auch mit den sozialen Medien, dass man eben Quellen hat für sich heraussuchen und sagt, okay, das sind credible sources. Also das heißt, diese Quelle, auf die kann ich mich verlassen, dass der Inhalt stimmt, ne, dass das, und das ist ja die Frage, ob junge Menschen diese Einschätzungsgabe auch haben. Und deswegen, klar sind sie hilfreich. Also, für deinen
Aber
Zweck ist ja immer die
deswegen.
Frage, für was nutze ich sie auch? Nutze ich sie rein für meine Langeweile oder weil ich mich entertainen möchte? Das ist ja auch oft ein Thema, wir lassen uns berieseln. Und das ist, ich sehe das oft dann auch in der Bahn, wenn ich dann mal öffentliche fahre oder in der U-Bahn und dann denke ich so, oh, von einem Reel zum nächsten, ist das denn wirklich kreativer Input? Und da ist immer die Frage, Input equals Output. Wenn da nur Schmarrn in deinen Kopf reingeht, ne? Also ich meine, ich will nicht bewerten, ich nutze das nicht für sowas und ich lasse mich auch nicht sinnlos berieseln, aber was bringt denn dieses Entertainment wirklich für dich? Also die Frage ist immer, was bringt es mir? Also, dass ich, keine Ahnung, 50 Katzenvideos mir anschaue. Ich liebe auch Tiere, total, ne? Aber was ist wirklich diese Intention dahinter? Was soll mir das wirklich bringen? Will es ein Gefühl in mir auslösen? Und wenn man, wir lernen, an diesen Punkt zu kommen, wo wir uns das auch hinterfragen oder wir uns selber hinterfragen und sagen, okay, ich gehe jetzt mit einer Intention auf die sozialen Medien, weil ich was lesen will, weil ich was lernen will zu dem und dem Thema. Und dann und boom, und dann habe ich das gemacht, dann ist es ein Win. Dann ist es eine bewusste Entscheidung gewesen. Aber wenn es nur so sinnlos ist und ich sitze abends am Fernseher und nebenbei gucke ich Netflix und irgendwie ist mir langweilig und ich gucke mal, was so los ist in der Welt, dann frage ich mich, ist das die richtige Art und Weise oder ja, soziale Medien zu konsumieren?
Ich habe gerade über mich selber nachgedacht, weil bei mir ist es tatsächlich so, wenn die jüngeren Kinder abends im Bett sind und dann ist es manchmal so, ich würde es jetzt gerne im Video zeigen, aber ich mache mal das Geräusch zu der Szene, die sich abends abspielt, in der linken Hand das Smartphone und dann lasse ich mich aufs Sofa fallen. Und dann beginnt für mich, also ich sag mal wirklich so eine halbe Stunde, blödsinniges Gucken in irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und dann ist auch gut. Und das ist wirklich so dieses, statt Trash-TV zu gucken oder ich sag mal, vielleicht zu häkeln, mache, brauche ich dann eine halbe Stunde, wie du sagst, 5 Katzenvideos und 7 Werbungen über neue Bikinis oder sonst irgendwas, alles, was da so kommt. Gott sei Dank gelingt es mir dann, weil es mir irgendwann zu doof wird, dann einfach nach einer gewissen Zeit da rauszugehen. Aber für mich ist es manchmal richtig runterkommen von diesen ganzen Entscheidungen, von diesem ganzen Overload, den man über den Tag so bekommen hat. Ist das okay, wenn ich das für mich so sehe?
Hast was ganz Interessantes angesprochen, Denise, und zwar das Thema Entspannung. Es ist so, wie als wenn du dein Handy, dein Smartphone mit Entspannung assoziierst. Also es ist wie so ein Ritual, ne? Ich setze mich aufs Sofa, ich entspanne mich kurz. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich eine Entspannung? Vielleicht im ersten Moment eine Frage, die jeder sich selber beantworten darf oder du dir. Also was macht es mir? Wie fühle ich mich nach einer halben Stunde? Wie fühle ich mich nach einer halben Stunde Entertainment auf meinem Smartphone? Wenn du dir diese Frage stellen kannst und die mal 7 Tage dir hintereinander stellst und dann kein gutes Gefühl dabei hast im Nachgang, dann ist die Frage, ist es genau das, was für mich Entspannung zukünftig bedeuten kann, oder ist es nicht vielleicht was anderes? Weil man darf nicht vergessen, über 90% aller Dinge, die wir jeden Tag tun, passieren unterbewusst. Es sind Gewohnheiten, Rituale, die sich aufgebaut haben über eine gewisse Zeit. Und deswegen tun wir viele Dinge aus Gewohnheit heraus. Es ist nachmittags um 3, ich trinke einen Kaffee, keine Ahnung, ich komme nach der Arbeit heim, ich trinke ein Glas Wein, Füße hoch. Also das sind Dinge, die wir uns angeeignet haben und die sind auch nicht immer was Schlechtes, aber Gewohnheiten können auch einen negativen Effekt auf unsere Gesundheit haben. Und das ist so spannend. Man denkt, man schaltet ab, aber du schaltest körperlich ab, indem du sitzt und nichts tust, aber dein Geist nimmt ja Informationen auf. Und man darf nicht vergessen, alles, was du aufnimmst, wird ja verarbeitet. Und gerade zum Beispiel die letzten Minuten vorm Schlafengehen sollte man auch oder würde ich dringend davon abraten, Dinge zu konsumieren, die nicht in irgendeiner Form auffühlen lassen. Also die Nachrichten zum Beispiel oder irgendwas, was dich psychisch irgendwie nervös macht. Also Dinge, die dich in irgendeiner Form unruhig werden lassen. Nicht konsumieren vorm Schlafengehen. Denn all das nimmt dein Gehirn mit in sein Unterbewusstsein, es wird verarbeitet. Und die Frage ist, was passiert daraus? Ich meine, das sind ja alles Dinge, die gespeichert werden. Also dann lieber etwas tun, was dir selber wirklich hilft. Was kann ich für mich tun, um den Tag abzuschalten in einer positiven Art und Weise? Ne? Und keiner kann mir, ich habe noch von niemandem gehört, dass mir jemand sagt, abends um 11 eine Stunde Handy, YouTube, super, fühle mich richtig gut. Es hat jetzt so richtig was gebracht. Ich hatte gestern wieder einen Vortrag gehabt, da ging es genau um das Thema. Der hat gesagt, wenn ich abends der Teilnehmer eine Dreiviertelstunde YouTube-Shorts mir schaue, dann kann ich nicht ruhig schlafen. Und das setzt sich oder führt fort in den Tag danach. Also das ist wirklich, ne, das ist, und man nimmt das vielleicht bewusst gar nicht wahr, aber wenn du diesen Schritt zurückgehst und mal wirklich anfängst zu reflektieren für dich und guckst, okay, was macht das wirklich mit mir? Und mal so wie so einen Test machst, weißt du, für dich so, jetzt schreibe ich mir mal 7 Tage ineinander, muss man sich vielleicht einen Alarm stellen, dass man nicht vergisst und man legt einen Zettel auf die Schublade, neben Bett, im Betttischchen, und dann wirklich auch sich bewusst reflektieren und mal sagen, okay, wie fühle ich mich jetzt danach, nach diesen 30 Minuten? Also fühle ich mich echt gut? Super, dann do it, ne? Mach's für dich. Aber
Krass.
wenn du nicht gut schläfst, wenn du dich nicht gut fühlst, weil du das Gefühl hast, und gerade Frauen haben wir oft das Gefühl, wir haben eh nie genug gemacht, ne? Wir wissen irgendwie, es ist, ich habe das auch oft, ganz oft, ich habe 9 Sachen auf meiner To-Do-Liste erreicht. Und eine Sache nicht. Und das heißt, diese eine Sache nehme ich mit in den Abend. Super, hätte ich mal diese eine Sache noch geschafft. Und auch da sich wieder den Fokus zu shiften. Und einen Punkt möchte ich nur sagen, Denise, das Thema On Demand. Riesengroßes Thema ist auch, viele Menschen geben so viel Geld mittlerweile aus, weil diese sozialen Medien, es ist ja wie ein Online-Shop geworden. Buy this on a click, kauf das in einem Klick. Weißt du, wie schnell du Geld ausgeben
Klar.
kannst für sinnlose Sachen? In dem Moment wird irgendein Gefühl für dich ausgelöst und dann denkst du, boah, dieses neue Journal, das brauche ich unbedingt. Oder diese tollen Bleaching-Sachen für meine Zähne. Und dann kaufen wir das in dem Moment vielleicht, weil es abends um 11 ist und wir eh müde sind und ach komm, auf den Klick kostet ja nur 10 Euro. Jetzt mach das aber mal jeden Abend. Wie viele Dinge hat man zu Hause dann, die wir gar nicht brauchen? Weil es auch uns zu einfach gemacht wird. Wieder zum Punkt. Was will Silicon Valley? Was wollen die Tech-Hersteller? Die wollen, dass wir da hängen bleiben. Das ist deren Ziel ist nicht, dass wir gesund bleiben. Das wird auch immer, findet auch immer mehr Kritik. Das ist die
Ja,
Denkensache.
das ist Wahnsinn. Ja, und weißt du, ich war mir so sicher, dass ich alles gut und richtig mache, aber du hast, ja wirklich, du hast aber total recht. Es ist wirklich so, oh Gott, wie viele Werbung man sich reinzieht und wirklich überlegt, ist da gut. Ich sag mal, ich kaufe da jetzt nicht so viel, aber es ist schon Wahnsinn. Pass auf, ich würde gerne eine Sache mit dir machen, und zwar eine kurze Schnellfragerunde, bevor wir gleich noch einmal zum Thema Unternehmen und Führungskräfte kommen, welche Rolle die eigentlich in dem Ganzen spielen und ich als Arbeitnehmer. Kurze Schnellfragerunde. Du sagst, Gesundheit ist kein Ziel, sondern ein Lebensstil. Kann ich diesen Stil noch lernen?
Natürlich. Du bist lernfähig bis zu dem Tag, wo du stirbst. Du kannst Dinge natürlich verändern. Du kannst deinen Lebensstil hast du selber in der Hand.
Also fangen wir an, würde ich sagen. Und vielleicht auch mit deiner Hilfe. Zweite Schnellfragerunde Frage. Glaubst du, Konzentration oder Schnelligkeit? Welches von beiden ist oder wird bald eine Superkraft sein?
Definitiv Konzentration. Wie ich eben schon gesagt hatte, umso intelligenter die KI, umso mehr müssen wir lernen, unsere Aufmerksamkeit bewusst auch zu steuern.
Dass eben das Popcorn-Brain, wie ich von dir gelernt habe, ein bisschen zur Ruhe kommt. Schnellfrage, wann warst du zuletzt einen ganzen Tag offline?
Im Urlaub aus Sardinien.
Wie fühlt sich das für dich an?
Befreiend. Tatsächlich befreiend. Leicht.
Okay. Gibt es in deinem Leben eine digitale Gewohnheit, auf die du nie wieder verzichten wollen würdest und auf jeden Fall beibehältst? Oh,
Von
wenn
denen, die ich schon
ihr
genannte
Daniela
oder
jetzt sehen
andere?
könntet. Ach so, nein, du hast gerade große Denkblasen gehabt. auch das, was dir spontan einfällt. Also, nee,
Du.
von denen du noch eine hast, wo du sagst, die behalte ich auf jeden Fall bei.
Also, eine digitale Gewohnheit ist definitiv, sich einen analogen Wecker zu kaufen, der uns davon, weil viele sagen, ja, ich habe mein Handy im Schlafzimmer, weil ich mich davon wecken lasse. Und es gibt tolle, auch so Sunrise-Alarm-Clocks, also Wecker mit Sonnenaufgangsfunktionen, die einem wirklich sanft und leicht wach machen. Oder auch jeder analoge Wecker mit einem netten Ton, schönen Ton. Also das heißt, du musst dein Handy nicht im Schlafzimmer haben. Und ich habe so mein Handy auch aus dem Schlafzimmer verbannt. Und wieso das wichtig ist, haben wir ja schon besprochen. Das würde ich, und darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, klar.
Ist vielleicht nicht eine digitale Gewohnheit, aber es hilft, den Fokus zu trainieren. Das ist tatsächlich das Eisbaden für mich. Da müssten wir eigentlich nochmal einen anderen Podcast machen, weil ich bin so, also für mich ist das Eisbaden ja der Gegenpol zu den ganzen Digitalen, weil es hilft mir, in den Körper zu kommen. Also ich muss ja hier und jetzt präsent sein, in dem Moment. Es verbindet mich wieder mit mir selbst. Also das, was ist, ne, was wir verlieren durch die ganze digitale Welt, es hilft mir innerhalb von 5 Minuten einen Zustand zu erreichen im Gehirn, der den ganzen Tag anhält. Das heißt, es gibt mir natürliches Dopamin, während uns die digitalen Geräte Dopamin ja wegziehen. Also es wird ja immer weniger dadurch. Und ich kriege so einen, ich habe an den Tagen, wo ich gehe, so einen, ich bin in so einem Tunnel drin. Du musst dir vorstellen, das ist wie wenn du einen Lichtschalter im Gehirn anmachst und der
Ja.
ist dann an. Und der ist an den ganzen Tag. Und ich bin so fokussiert, Denise. Ich bin doppelt so leistungsfähig. Ich brauche keinen Kaffee, ich brauche keinen Zucker, ich brauche eigentlich keine Pausen.
Ja.
Verrückt. Ich weiß, es ist kontrovers, denn nicht jeder mag die Kälte. Aber diese digitale oder diese mentale Resilienz durch das Eisbaden, so als analog zu dem ganzen Digitalen, finde ich riesengroße Gamechanger. Ich kann nur jeden
Ich
dazu
kann das
ermutigen, das mal
total
auszuprobieren.
nachvollziehen. Ich kann es total nachvollziehen. Auch wenn ich mir im Moment noch nicht vorstellen könnte, mich wirklich in so ein, wo, darf ich mal so fragen, wir schweifen ab, Daniela, aber wo machst du das? Hast du so ein Becken zu Hause, wo du da, was du immer auf 10 Grad hältst oder so?
Nein, denn für mich ist die Beziehung zur Natur ganz wichtig. Das heißt, ich gehe per se raus in einen Fluss hier bei uns in den Eisbach in München. Jetzt muss man natürlich sagen, es ist Kaltbaden. Aber mir ist die Verbindung, also mir ist wichtig, nach draußen zu gehen und auch die Verbindung mit anderen. Also, weil zum einen ist es natürlich schön, auch alleine sich zu verbinden, aber Eisbaden hat ja auch gerade im Winter seine Risiken. Und das heißt, mit anderen Menschen zu gehen, ist wichtig. Aber die Community dadurch, die man aufbaut, also das ist so was Tolles. Es ist ein Ritual, was ich aus meinem Leben nicht mehr wegdenken mag. Ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei und ich habe über 300 Dips gemacht. Also für mich gibt es Ich freue mich echt schon wieder, wenn die Herbstsaison beginnt, weil jetzt ist es natürlich sehr erfrischend. Und by the way, wir schweifen vom Thema ab, aber du kannst auch mit kalter Dusche schon gut anfangen, ne? Ich hätte gerne eine Tonne. Ich merke schon, dass mir mir fehlt das schon jetzt im Sommer. Bin halt, wenn ich auf irgendwelchen Longevity-Festivals bin, dann gehe ich schon auch grundsätzlich immer rein, wie in die letzten Wochen. Mir fehlt das, weil dieser Effekt nicht da ist. Also diesen Effekt, den ich damit erzielen kann, den kann ich so nicht herstellen, auch nicht durch Sport. Den kann ich durch nichts anderes herstellen für mich. Und deswegen freue ich mich echt schon wieder auf die Herbstsaison, wenn die Temperaturen runtergehen, so auf 15 Grad und langsam 12, bis dann halt irgendwann richtig kalt. Also, boah, und die ganzen Benefits natürlich, das ist verrückt. Verrückt, verrückt.
Daniela, ich merke, du bist die Fachfrau für sämtliche Lebenslang Longevity, hast du auch gerade noch angesprochen. Ich bin ganz fest der Überzeugung, dass wir uns wiederhören werden in 1 bis 17 Podcasts zu 1 bis 17 anderen Themen, die aber letztendlich alle auch so ein bisschen miteinander zu tun haben, nämlich eigentlich auch mit Achtsamkeit, ja, mit Resilienz und mit dem Ganzen. Einen letzten Punkt würde ich dennoch gerne ganz kurz ansprechen. Und zwar, was wünschst du dir für die Arbeitswelt der Zukunft? Was wünschst du dir vor allem für Arbeitnehmer, von Unternehmen und Führungskräften in Bezug auf, naja, diese digitale Balance?
Ich wünsche mir, dass Unternehmen verstehen, dass es im digitalen Zeitalter, dass der Mensch nicht vergessen werden kann. Dass der Mensch ein essentieller Teil davon ist. Und der Mensch ist, denn der Mensch ist die wichtigste, oder der Mitarbeiter ist die wichtigste Ressource eines Unternehmens. Und das heißt, die technischen Skills sind wichtig, die Prozessoptimierung ist auch wichtig, aber es ist genauso wichtig, den Menschen mitzunehmen, ihm zu zeigen, wie er digitale Resilienz und vor allem auch digitale Selbstführung aufbauen kann. Wenn man das schafft, dann kann man das volle Potenzial seiner Mitarbeitenden schöpfen. Und das hilft ja den ganzen Unternehmen in der Innovation, in der Wachstumsfähigkeit und allen anderen Themen auch. Deswegen, man darf es nicht hinunterfallen lassen. So viele Unternehmen fokussieren sich nur auf genau das Thema Transformation, ne, Tech Skills, aber den Menschen per se und seine Fähigkeit, zu wirklich das Potenzial zu nutzen und gesund, vor allem mental gesund zu bleiben, fokussiert und nachhaltig leistungsfähig. Diesen Wunsch habe ich, dass die Unternehmen da auch mehr ein Auge drauf führen und priorisieren.
Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das wollen wir angehen, dieses Thema in unserem Unternehmen, da ist Daniela Ullmann sehr gerne behilflich. Wie gesagt, alle Tipps, alle Links, all das, was wir besprochen haben, fassen wir noch mal zusammen, kommen hier unter den Podcast und dann könnt ihr einfach draufklicken. Und Daniela, ich sag mal so, ich habe heute wirklich gelernt, digitale Balance, das bedeutet nicht Smartphone oder sämtliche Technik aus dem Fenster zu werfen, sondern eigentlich geht es darum, ja, ganz bewusst zu entscheiden, wann uns digitale Helfer unterstützen, wann sie uns ausbremsen und für mich auch in der Arbeitswelt ganz klar einen Fokus zu setzen und die Konzentration auf ein Thema zu lenken und eben kein Popcorn-Brain zu haben. Ich fand es ganz toll und bedanke mich ganz herzlich, dass du bei mir warst.
Ich danke dir, dass wir diesen Raum aufmachen durften für dieses Thema und danke dir für deine Offenheit. Und ich fand es ein richtig schönes, kurzweiliges Gespräch. Und ja, wer Fragen hat, darf sie gerne stellen im Nachgang.
Ja, und jetzt wissen wir auch, wo du Eisbaden und Achtsamkeit, dass die Kombination einfach nur gut sein kann. Und was die energetische Präsenz, die ich eingangs sagte, damit auch zu tun hat, das besprechen wir im nächsten Podcast, oder?
Super spannend, sehr, sehr gerne.
Daniela Ullmann, ich danke dir und für euch, ja, eine gesunde Zeit, einen wunderbaren Tag und wir hören uns.
Macht's gut!